Wolfram, was knurpselst du da?
Ja, ich habe mein Papier irgendwie verrollt.
Du musstest dir die Fragen tatsächlich aufschreiben.
Bitte?
Du musstest dir die Fragen wirklich aufschreiben.
Nein.
Dann wird es ja jetzt hart für mich.
Es wird sehr hart.
Oje, oje.
So, aber jetzt.
Herr Lissek, was fällt Ihnen ein?
Ja, genau. Was fällt Ihnen ein? Sagen Sie doch mal.
Dann moderiere mal. Ich halte die Klappe.
Okay. Zur Hörspielgeschichte gibt es etliche Monographien. Es gibt Textanthologien, wissenschaftliche Arbeiten zu Einzelaspekten und Autoren. Es gibt die ARD-Hörspieltage. Zum Feature gibt es all dieses nicht. Es gibt nicht einmal eine Definition, auf die man sich einigen könnte. Und in dem Land, aus dem der Begriff stammt, in England bei der BBC, hat man ihn wieder abgeschafft und spricht statt von Feature schlicht von Documentary. Da kommt nun ein Feature-Autor daher, im Zweitberuf Literaturwissenschaftler, und eröffnet das erste Radio-Feature-Symposium am Nordkolleg Rendsburg mit einem Vortrag über die Notwendigkeit eines Feature-Diskurses. Michael Lissek, warum ist denn ein Feature-Diskurs notwendig?
Ich denke, dass das, was uns dazu gebracht hat, und das bin ja nicht nur ich, sondern auch die Referenten, die da in Rendsburg auf dem ersten Feature-Symposium aufgetreten sind, das, was uns verbindet, ist eine gelinde Fassungslosigkeit über die Tatsache, dass es bisher noch niemand getan hat. Wir haben eine mittlerweile beinahe 63-jährige Geschichte des Radio-Features. Wir haben namhafte Autoren, wir haben Biografien von Menschen, die sich mehr oder weniger ihr Leben lang damit beschäftigt haben, Dokumentationen in künstlerischer Gestaltung ins Radio zu tragen. Und die meisten Leute kennen nicht die Namen und die meisten Leute kennen auch nicht die Stücke. Und dem abzuhelfen, das war der Gedanke, der dieses Symposium getragen hat.
Warum ist es denn wichtig, die Menschen dahinter zu kennen, die Autoren und die Stücke?
Ob es wichtig ist, die Menschen dahinter zu kennen, weiß ich nicht. Aber es ist zumindest wichtig zu wissen, dass wir eine sehr lange Tradition haben, die von 1947 erstmal bis 1969 ging, wo das Radio-Feature aufgrund der fehlenden Möglichkeiten von Originaltonaufnahmen in der Regel ein Dokumentarstück war, das aus Text bestand, auf mehrere Sprecher verteilt. Mit 1969 kam dann eine neue Art des Features auf, mehr oder weniger von dem Gründungsvater.
Ja. Du, ich muss mal ganz kurz unterbrechen.
Kürzer.
Nein, nicht deswegen. Es knackt irgendwas. Es ist irgendwie wie ein Wackelkontakt im Mikrofon.
Ja, ich glaube, irgendwie. Die Toningenieurin kümmert sich gerade. Ich fange nochmal an. 1969 dann tauchte die Originaltonaufnahme.
Also
es ist jetzt wieder da.
Wir
müssen das Mikro wechseln.
Ich fürchte ja.
Ja, okay. Bis gleich.
Jo.
1, 2, 1, 2. Ist das so besser? So ist alles in Ordnung. Ist die Tonqualität jetzt wesentlich eine andere durch dieses neue Neumann als vorher? Müssen wir nochmal von vorne anfangen?
Nein.
Okay.
Okay, gut.
Ich bin mir nicht sicher, ob man wirklich die Personen hinter den Features kennen muss, obwohl ich natürlich sagen würde, es wäre schon sehr schön. Ich denke, man muss wissen, dass es überhaupt eine Tradition gibt und dass das Feature nicht aus dem Nichts kommt. Die Tradition sieht so aus, dass sie, würde ich sagen, zweigeteilt ist, nämlich einmal eine Tradition von 1947 bis ungefähr 1969. Diese ersten Features, diese sehr frühen, auch sehr spannend zu hörenden Features, waren reine Textfeatures, weil man nicht aufnehmen konnte vor Ort. 1969 ungefähr tauchte dann das sogenannte akustische Feature auf, gegründet von Peter Leonhard Braun. Und damit fing das Feature tatsächlich an, radiophon im Wesentlichen zu werden. Das heißt, man konnte die Welt darstellen, wie sie ist, in Räumen mit groß angelegten Soundscapes und Dramaturgien. Das heißt aber im Letzten, wir haben ganz unterschiedliche Herangehensweise auch in der Geschichte des Radio-Features und die zu kennen, halte ich für außerordentlich wichtig, sowohl für die Radiomacher als auch für die Redakteure, bei denen das häufig nicht vorliegt, dass die wirklich diese ganze Tradition kennen, meiner Meinung nach, als auch bei den Hörern, weil wir es hier tatsächlich, um es etwas pathetisch zu sagen, und Pathos gehört zum Radio-Feature meines Erachtens dazu, mit einer kulturellen Hervorbringung haben, wie Literatur, wie Lyrik, wie Gemälde, und die ist tatsächlich vernachlässigt.
Da habe ich ja die gelinde Frage, ob das tatsächlich so stimmt. Ist das Feature nicht gerade in seiner Kunstform oder seinem künstlerischen Anspruch dadurch gekennzeichnet, dass es in einem flüchtigen Medium stattfindet und selber eine flüchtige Erscheinung ist? Denn im Gegensatz zum Hörspiel ist es doch oft sehr zeitgebunden.
Das ist tatsächlich ein Argument möglicherweise gegen so etwas wie einen Feature-Diskurs, Querstrich gegen eine Öffnung der Archive, dass man sagt, die Schönheit des Radios entsteht gerade dadurch, dass es flüchtig ist, wir nicht wildernd lesen können, das heißt vor- und zurückblättern, sondern es an uns vorbeifliegt und auf ewig verschwindet. Das wäre eine Argumentation, der könnte man folgen und damit wäre dann dieser Diskurs beziehungsweise das Neuhören von Radio-Features vom Tisch. Ich glaube allerdings nicht, dass es so ist. Ich glaube in der Tat, dass das Radio-Feature aus zweierlei Gründen auch historisch betrachtet werden muss. Denn erstens haben sich hier Autoren und Autorinnen enorme Mühe gegeben, schriftstellerisch und dokumentarisch tätig zu sein. Das heißt, es geht hier tatsächlich auch um eine persönliche Werkswertschätzung. Auf der anderen Seite ist das Radio-Feature in semiologischer Hinsicht eines der welthaltigsten Hervorbringungen, die wir überhaupt haben. Durch die Originaltonaufnahme hören wir, sagen wir, Bombay 1964 oder Bombay 1974. Wir hören Stimmen von Menschen, die nicht mehr leben. Das heißt, es ist immer ein Memento Mori und die Wiedererinnerung an diese Formen und an diese Stücke gehören zu unserem kulturellen Hintergrund, der, wie ich hier schon gesagt habe, sehr stark vernachlässigt worden ist.
Vielleicht hängt aber auch das Fehlen eines Feature-Diskurses, denn es gab mal einen in den 50er Jahren mit Anders und Schnabel und Schwitzke. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass es tatsächlich keine gescheite Definition dessen gibt, was eigentlich Feature ist. Insofern weiß man eigentlich gar nie genau, worüber man reden soll.
Ich glaube, die fehlende Definition des Radio-Features ist eine seiner Stärken. Wir haben ganz unterschiedliche Features, die auch heute noch produziert werden. Wir haben die großen Soundscapes eines Helmut Kopetzky oder eines vielfach preisgekrönten Jens Jarisch. Wir haben auch noch reine Text-Features wie die von Sibylle Tamin. Da ist alles möglich und das ist deswegen möglich, zum Glück sage ich, weil wir keine Definition haben.
Das macht das Genre an sich ja unkenntlich.
Ich glaube nicht, dass es das Genre unkenntlich macht. Ich glaube, dass es tatsächlich die Möglichkeit des Features ist, große Spielräume sich zu eröffnen. Wir reden auch, wie Sie das auch gerade getan haben, von einem Genre und nicht von einem Format. Das Format definiert sich über Wiedererkennbarkeit, das Genre über potenzielle Möglichkeiten. Ich glaube aber, um die Frage von vorhin zu beantworten, wir haben unter anderem deswegen auch keinen Feature-Diskurs, weil das Feature, zumindest nach seiner Neugründung Ende der 60er Jahre mit Peter Leonhard Braun, Helmut Kopetzky und Wolfgang Bauernfeind, sich sehr stark abgesetzt haben. A, von den Kultursendern, diesen wortlastigen Dingen, die ihnen nicht so richtig behagten, einerseits, und andererseits einem für diese Leute damals überzogenen Intellektualismus, ein permanentes Besprechen des Hörspiels. Der Featuremacher der 70er Jahre ist ein viriler, voll im Saft stehender Macher. Und der wollte sich tatsächlich absetzen von all diesen Intellektualismen, die A im Sender und B im Hörspiel stattfanden und sagen, wir machen jetzt mal. Und ich glaube tatsächlich, dass eine Figur gefehlt hat. Und ich möchte nicht sagen, dass ich die jetzt bin, das bitte schneiden. Ich glaube tatsächlich, dass eine Figur gefehlt hat, die sowohl gemacht hat, als auch darüber reflektiert hat, was Dokumentation, was Subjektivität, was Objektivität etc. eigentlich ist.
Vielleicht hat es das auch gar nicht gebraucht, vielleicht hat es gar keiner vermisst. Wer braucht denn so einen Feature-Diskurs?
Möglicherweise braucht niemand diesen Feature-Diskurs, das kann schon sein. Vielleicht braucht das Feature den Diskurs so stark wie der Vogel die Ornithologie, nämlich gar nicht, denn singen und sich fortpflanzen tut er auch ohne den Diskurs und ohne die Ornithologie. Ich glaube aber doch, dass es nötig ist, darüber zu sprechen. Aus dem einfachen Grund, den ich schon genannt habe, es ist eine kulturelle Hervorbringung, es gehört zu unserem kulturellen Gut, würde ich sagen. Und andererseits habe ich das Gefühl, dass das Radio-Feature seine Möglichkeiten nicht ausschöpft. Unter anderem deswegen, weil es bisher immer ahistorisch gedacht hat und jedes Radio-Feature beginnt und auf die Welt kommt, als gäbe es kein davor. Viele Sachen sind tatsächlich modifiziert, übernehmbar. Man kann von frühen Stücken lernen und das betrifft tatsächlich im Wesentlichen Redaktionen und Autoren. Klar, die Frage ist, braucht der Hörer einen Diskurs, aber bin ich mir nicht sicher. Aber frag weiter.
wir haben festgestellt, es gibt keine Definition. Versuchen wir es mal mit einer Charakterisierung, doch um dem ein bisschen näher zu kommen. Denn auch ein Genre ist ja etwas, was Grenzen hat und Definitionen braucht und nicht beliebig ist. Was unterscheidet denn das Feature vom Hörspiel auf der einen Seite und was unterscheidet es auf der anderen Seite von Nachrichtenmagazinen, aktuellen Magazinen?
Das Feature hat, wie gesagt, tatsächlich keine Definition. Es gibt eine, wie soll man sagen, eine handhabbare Beschreibung und die lautet, das Feature ist eine künstlerisch gestaltete Dokumentation. Das heißt, wir haben es einerseits mit dem Begriff der Dokumentation zu tun. Wir bewegen uns im wahren Leben. Wir erzählen Geschichte und Geschichten, die tatsächlich so stattgefunden haben. Klammer auf, wir haben, wie gesagt, seit den 70er Jahren eben diesen Wahrheitsvektor der Originaltonaufnahme, die eben diese wahre Welt, diese echte Welt verbirgt. Auf der anderen Seite gibt es aber die Frage, was ist denn eigentlich künstlerische Gestaltung? Dokumentation scheint klar zu sein, aber was ist künstlerische Gestaltung? Und da würde ich sagen, es liegt auf der Hand. Wir haben, anders als bei der Reportage, tatsächlich eine Dramaturgie. Die Feature-Autoren und überhaupt das Feature-Genre arbeitet stark mit Montage. Es arbeitet quasi mit dem Zusammenschuss aller normalen Radiomittel. Insofern ist es die avancierteste Form des Radios. Es arbeitet mit Reportage-Elementen, mit Moderationselementen, mit Interviews, mit Musiken, mit akustischen Sensationen. Das ist tatsächlich aber eine Abgrenzung zu allen anderen Genres, weil diese anderen Genres im Feature aufgehen. Die Abgrenzung zum Hörspiel würde ich so machen, dass wir es eben nicht mit fiktiven Geschehen zu tun haben, obwohl auch das gibt es im Feature. Szenen des Reenactments, des Nachspielens existieren. Nichtsdestotrotz dokumentieren wir Themen, die heiß sind, Geschichten, die erzählt werden müssen und die in der tatsächlichen Welt stattgefunden haben.
Ja, da gäbe es sehr viel zu sagen.
Mit Sicherheit.
Man könnte sehr viel auch über ästhetische und inhaltliche Dinge diskutieren. Zum Beispiel, was wäre, wenn von Axel Eggebrecht, ist das nun ein Feature oder ist es ein Hörspiel? Ja. Wurde damals als Feature angekündigt. Inzwischen wird es als Hörspiel gesendet. Ja. Also die Grenzen sind da durchaus fließend. Müsste denn ein Feature-Diskurs eher beim Ästhetischen oder beim Inhaltlichen ansetzen?
Ich denke, dieser Feature-Diskurs, der ja eigentlich noch nicht existiert und jetzt über das Rendsburger Symposion zum ersten Mal aus der Taufe gehoben werden soll und in der Moderne, vielleicht sogar auch in der Postmoderne ankommen möchte, dass dieser Diskurs sich im Wesentlichen erstmal mit den Formen und den Verfahrensweisen auseinandersetzt. Das Interessante am Feature, und das fragen immer junge Feature-Autoren, wie mache ich denn Feature, wie komme ich denn dahin und wie gehe ich mit dem Material um, ist, dass Feature nichts anderes ist oder die Erzählweise im Feature nichts anderes ist als die Anordnung von Material. Und über diese Anordnung, über diese dramaturgisch gestaltete und akustisch gestaltete Anordnung, glaube ich, muss ein Diskurs allererst sprechen. Wir sehen ja auch, was die Inhalte betrifft, dass Feature-Redakteure, das heißt diejenigen, die für das Feature zuständig sind, keine Fachredakteure sind. Sie kommen nicht aus dem Kirchenfunk, aus dem Sport, aus der Medizin, aus der Biologie. Nein, sie werden dafür ausgewählt, so Gott will, weil sie sich in Formalien auskennen, weil sie sich mit Narrationsweisen auskennen. Das heißt, über die Inhalte nähern wir uns an das Feature wahrscheinlich nicht an.
Hat denn das erste Radio-Feature-Symposium den Diskurs nun in Gang gebracht?
Ich denke, dass das erste Radio-Feature-Symposium in Rendsburg den Diskurs in der Tat in Gang gebracht hat. Wichtig war mir als Organisator, dass dieses erste Radio-Feature-Symposium keine Einzelheit blieb, sondern wir haben tatsächlich auch schon das zweite Symposium, das nächstes Jahr im September stattfinden wird, in der Pipeline. Insofern hier eine Fortsetzung. Der zweite Punkt, der mir außerordentlich wichtig war, ist, dass das, was dort stattgefunden hat in Rendsburg, in einem Buch publiziert wird. Denn Diskurs stellt sich her über Öffentlichkeit, über Nachprüfbarkeit und eben über Diskussion. Und das wird stattfinden. Im April nächsten Jahres erscheint der Tagungsband, auch mit den transkribierten Diskussionsergebnissen, auch mit den vorgetragenen Vorträgen. Und ich denke, das ist außerordentlich wichtig, um diesen Diskurs auch weiterzutreiben. Und ja, ich würde sagen, er hat angefangen.
Gut, und wir setzen ihn dann fort. Vielen Dank, Michael Lissek.
Nicht der Rede wert. Das war's?
Das war's.
Bist du zufrieden?
Ja, ja. Ja, ja.
Du hast da viel dagegen zu sagen.
Bitte?
Du hast viel dagegen zu sagen. Ja, man muss es halt kurz machen, ist klar.
Ja, 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 ja. Nee, auch mit der Historie kann man sehr viel sagen.